Hallo, Herr Saalfeld.
Guten Tag.
Ganz aktuelles Beispiel, Martin Schulz, der Präsident des Europaparlaments, hat am Mittwoch einen Abgeordneten der griechischen rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte nach rassistischen Bemerkungen von der Sitzung ausgeschlossen. Schulz hatte ja laut Geschäftsordnung das Recht dazu, aber einen demokratisch legitimierten Abgeordneten aus einer Sitzung zu werfen, ist ja eine schwerwiegende Maßnahme. War das der richtige Weg?
Ich glaube, insgesamt war das der richtige Weg. Er hat sich auch, soviel ich das überblicken kann, sehr genau an die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments gehalten und nach entsprechenden Ordnungsrufen eben dann und dem Wortentzug dann dafür gesorgt, dass der Abgeordnete den Saal verlassen musste.
Mhm. Im Europaparlament sitzen ja aber grundsätzlich einige Abgeordnete, die ausdrücklich sogar gegen das geeinte Europa und für mehr Nationalismus sind. Müsste man da nicht auch reagieren oder hätte man da nicht schon viel früher reagieren müssen?
Naja, ein Parlament soll natürlich in gewisser Weise die Präferenzen der Bevölkerung widerspiegeln und das tun diese Abgeordneten natürlich. Insofern wird ein liberales, demokratisches Parlament immer ein gewisses Maß an Diversität auch in den Meinungen aushalten müssen. Das ist ja der Sinn, dass diese ganzen unterschiedlichen, auch das System in Frage stellenden Sichtweisen zum Ausdruck kommen, dass sie diskutiert werden, dass sie debattiert werden und dass sie letztlich zur Abstimmung gebracht werden. Insofern wäre ich persönlich, aber da ist auch eine Wertabschätzung dabei, dafür mit solchen Instrumenten sehr vorsichtig umzugehen.
In Deutschland sitzen solche rechten bzw. rechtsradikalen Parteien und Abgeordnete meist in Landtagen. So zum Beispiel saß die NPD 10 Jahre im Sächsischen Landtag. Dort hatten sich dann alle Parteien darauf geeinigt, also alle demokratischen Parteien darauf geeinigt, geschlossen alle Anträge der NPD abzulehnen etc. Selbst auf dem Flur hatte man sich nicht gegrüßt. Ist diese Isolation sinnvoller, als die offene Konfrontation zu suchen?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist ein klares Signal der Abgeordneten im Sächsischen Landtag gewesen, an die Abgeordneten der NPD, dass man sich mit ihnen noch nicht mal auf einer sachpolitischen Ebene zusammensetzen wollte. Das ist nachvollziehbar, verständlich, aber kann auch natürlich problematische Seiten haben. Wir wissen zum Beispiel, auch wenn man das jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann, dass ähnliche Ausgrenzung auch erfahren wurde von den damaligen Mitgliedern der PDS im Deutschen Bundestag. Und im Laufe der Zeit hat sich das abgebaut. Heutzutage sind Mitglieder der Linken natürlich selbst Ausschussvorsitzende und stellen eine Präsidentin des Bundestages etc. Aber im Grunde genommen ist das eine parlamentarisch eher unerhebliche Reaktion, die natürlich die Skepsis der etablierten Parteien gegenüber radikalen, systemfeindlichen Parteien zum Ausdruck bringt.
Ein bisschen anders ist es ja, also das Argument damals war ja, nationalsozialistische Politik oder Anlehnungen daran sind einfach politisch innerhalb eines demokratischen Systems überhaupt nicht tragbar und deshalb diskutieren wir noch nicht mal auf einer Sachebene. Im Umgang mit der AfD ist das anders. Dabei kommen Analysen des Wahlprogramms der Partei in Sachsen-Anhalt beispielsweise auch zu dem Schluss, dass es hier durchaus völkisch-nationalistische Ausrichtungen gibt, also beispielsweise Vorrechte der Mehrheitsgesellschaft, die Deutschen, das Volk sollen bevorzugt werden, soziale Konflikte werden ethnisiert, die Rundfunkanstalten sollen eingeschränkt werden und zum Staatsfunk umfunktioniert werden. Das heißt, Pressefreiheit soll in gewissermaßen indirekt eingeschränkt werden. Und trotzdem gibt es keinen Konsens für eine Isolierung durch demokratische Parteien. Wie kommt es und ist das richtig?
Ja, also zunächst mal muss man da natürlich die rechtliche Lage sehen. Es gibt relativ klare Indikatoren vom Bundesverfassungsgericht in den 50er Jahren festgelegt, nach denen man sozusagen Parteien messen muss. Die extremen Parteien sind heutzutage in ihren programmatischen Aussagen auch relativ vorsichtig, sodass also auch bisher niemand ernsthaft behauptet hat, dass die AfD eine verfassungswidrige Partei sei. Auch wenn sich in einzelnen Punkten natürlich Fragen stellen, wie die AfD zur bestehenden Ordnung steht. Aber diese Fragen müssen meiner Ansicht nach, solange sie grundsätzlich im Rahmen der Ordnung des Grundgesetzes bleiben, auch diskutiert werden. Also es ist im Augenblick gibt es überhaupt keine rechtlich relevanten Anhaltspunkte, um die Verfassungskonformität der AfD insgesamt zu bezweifeln, auch wenn es einzelne Aussagen gibt, natürlich, die immer wieder diese Zweifel wecken.
Also es gibt da ja noch mehr Seiten bei diesen Fragen. Es ist ja nicht nur eine juristische Perspektive, sondern auch eine gesellschaftliche. Der CDU-Politiker Heiner Geißler beispielsweise verglich die Lage in Deutschland heute mit der Weimarer Republik in ihrer Endphase. Dort saßen auch einige Abgeordnete im Parlament, die offen gegen ein demokratisches System waren und ermöglichten so den Aufstieg der NSDAP. Ist die Situation heutzutage vergleichbar oder sind wir von solchen Zuständen noch weit entfernt oder weiter entfernt, als Heiner Geißler glaubte? Was meinen Sie?
Die Situation ist gar nicht vergleichbar. Zunächst mal muss man sich ja vor Augen führen, dass 1932 im Reichstag eine Mehrheit der Abgeordneten, einer von mindestens zwei Parteien angehörten, die liberale Demokratie der Weimarer Republik abschaffen wollten, im Prinzip. Davon spricht die AfD ja gar nicht. Außerdem gibt es nicht dieselbe Polarisierung. Es gibt, wie gesagt, Einzelelemente in den Äußerungen, noch nicht mal in den autorisierten Äußerungen von AfD-Politikern, die einen schon zweifeln lassen an der Verfassungstreue der einzelnen Politiker. Aber wie gesagt, wir sind davon noch sehr weit entfernt und wir müssen solche Konflikte auch über unsere Ordnung natürlich irgendwo austragen. Und Parlamente sind der Ort, wo die ausgetragen werden müssen.
Und wie verändert sich denn Ihrer Meinung nach die politische Landschaft, wenn die AfD jetzt mit 20%, wie die Prognosen ja sind, in den Landtag in Sachsen-Anhalt einzieht, wenn die zu einer starken politischen Kraft werden und dann vielleicht noch die NPD oder sowas dazukommt, wenn wir über 20% Rechte in den Parlamenten hätten? Das wäre schon eine andere Situation, oder?
Das wäre eine andere Situation, als wir sie jetzt haben, aus verschiedenen Gründen. Zum einen würde ich mal sagen, ist ganz klar, liegt auf der Hand, dass dann Koalitionen noch schwieriger werden. Denn es werden immer stärker Parteien, insbesondere CDU, CSU und SPD, in Koalitionen hineingezwungen, die im Grunde genommen sehr viele sachpolitische Differenzen haben. Das war in der Tat in der Weimarer Republik ähnlich. Auch dort gab es diese bekannte Weimarer Koalition von SPD-Zentrum und Deutscher Demokratischer Partei, die zum Beispiel stark divergierende wirtschaftspolitische Präferenzen hatten. Also Koalitionsbildung, Mehrheitsbildung wird schwieriger und zwingt immer stärker miteinander konkurrierende Parteien zusammen in Koalitionen, mit dem Problem, dass dann sozusagen die Opposition geschwächt wird und vor allen Dingen, wenn die AfD wirklich stärker wird, die sozusagen systemimmanente Opposition geschwächt wird. Es wird aber auch sehr stark davon abhängen, oder die Konsequenzen werden sehr stark davon abhängen, wie sich die AfD selber positioniert. Die AfD will ja Wähler auch aus dem nicht-radikalen Bereich mobilisieren. Viele der radikalen Äußerungen von AfD-Politikern und Politikerinnen zielen sicherlich auf den rechten Rand, aber es ist den Politikern natürlich klar, dass sie halbwegs erfolgreich sind nur dann, wenn sie auch gemäßigtere Wähler an sich ziehen. Und ob sie gemäßigte Wähler an sich ziehen, indem sie zum Beispiel im Parlament starke Obstruktionspolitik betreiben, das ist doch sehr zweifelhaft.
Trotzdem möchte ich da nochmal nachfragen, was heißt das für eine Demokratie oder für demokratische Werte, Grundrechte, wenn in den Parlamenten Parteien sehr stark sind, die diese abschaffen, beschneiden oder begrenzen wollen, die ein vielleicht eher instrumentelles Verhältnis zur Demokratie selbst haben? Ist das demokratiegefährdend? Lässt sich eine Demokratie von innen abschaffen, so wie das Schicksal der Weimarer Republik war? Oder sind wir heute davor gefeit?
Wir sind sehr weit davon weg. Wir dürfen auch nicht ganz vergessen, dass wir natürlich aus den Erfahrungen der Weimarer Republik gelernt haben. Unser Gespräch heute zeigt ja, wie sensibilisiert wir gegenüber diesen Differenzen sind. Aber wenn wir mal den Blick über den deutschen oder sächsischen Tellerrand hinauswerfen, werden wir merken, dass es in vielen europäischen Demokratien, auch sehr lebhaften europäischen Demokratien, immer schon und auch heute noch immer schon relativ starken Dissens gegeben hat, auch über Grundfragen demokratischer Werte, dass das heute auch noch so ist. Wir sehen Frankreich, wir sehen Skandinavien. Also wir sollten die gegenwärtigen Entwicklungen in Deutschland auch nicht dramatisieren. Wir sind natürlich gebrannte Kinder in Deutschland. Wir haben diese Erfahrung des Zusammenbruchs der Weimarer Republik unter dem Druck zweier systemfeindlicher Parteien. Wir sind dafür sensibilisiert, das ist auch gut so, aber wir sollten meiner Ansicht nach auch nicht überreagieren. Und wir sollten die notwendigen Diskussionen, die notwendigen Debatten über auch den Wert unserer Grundrechte offen in der parlamentarischen Arena austragen. Nur so kann sozusagen auch das Wertbewusstsein an die Wähler und Wählerinnen vermittelt werden, die letztlich darüber entscheiden, wie erfolgreich Parteien wie die AfD sind.
Wie man mit antidemokratischen Parteien in Parlamenten umgeht, darüber sprach ich mit dem Bamberger Politikwissenschaftler Thomas Saalfeld. Vielen Dank, Herr Saalfeld.
Ich danke Ihnen auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.